Liebe Brüder und Schwestern, Sie wissen ja, ich bin immer bemüht, einigermaßen pünktlich zu sein. Und so wollen wir denn auch right in time beginnen, 7:30. Ich freue mich über Sie, die Sie hier sind im Gemeindesaal und grüße auch all diejenigen, die uns über das Internet und über das Telefon zugeschaltet sind. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag verbringen können, war ein bisschen draußen, ob im Garten, vielleicht ein bisschen spazieren gegangen und hoffe, dass zu dem schönen Tag jetzt noch ein hoffentlich krönender Abschluss kommt, aber das kann es eigentlich nur sein, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann kann es nur gut werden. Wir haben heute die 8. Einheit zu dieser Gesamteinheit zum Leben und Wirken des Apostel Paulus. Heute soll es gehen um die Kapitel 27 und 28 oder die Hälfte des Kapitel 28, nämlich die Gefangenenreise. Und da wollen wir auch direkt einsteigen in die Andacht. Ich habe 6 Verse mitgebracht, wo die angelandet sind, diese Truppe da. Paulus ist ja gefangen genommen worden halt, ist dann einem Hauptmann überstellt worden und mit diesem ist jetzt auf dem Weg nach Rom. Sie haben Schiffbruch erlitten, da werden wir gleich noch zukommen und sie sind jetzt auf einer Insel angelangt. Da werden wir auch noch drüber sprechen, ob das nun wirklich Malta ist oder nicht Malta war. Aber sie sind auf jeden Fall auf dieser Insel angekommen und auf dieser Insel, da passiert einiges in Bezug zu den Menschen, die dort leben. Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wir hören Apostelgeschichte 28, die Verse 1 bis 6. Als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. Die Leute aber wiesen uns nicht geringe Freundlichkeit, zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle auf wegen des Regens, der über uns gekommen war, und wegen der Kälte. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Als aber die Leute das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie untereinander: Dieser Mensch muss ein Mörder sein, den die Göttin der Rache nicht leben lässt, obgleich er dem Meer entkommen ist. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer, und es widerfuhr ihm nichts Übles. Sie aber warteten, dass er anschwellen und plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten sie ihre Meinung und sprachen: Er ist ein Gott. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese 6 Verse aus dem 28. Kapitel für die Andacht und wir wollen dich bitten, dass du in und aus dieser Andacht sprichst. Wir wollen dich bitten, dass du mit deinem guten Heiligen Geist das Hören und das Reden deines Worten segnest und dass wir verstehen, was diese Verse auch für unser Leben bedeuten können. Segne du diese Andacht in unserem Leben, Herr. Amen. Ich nehme an, dass Sie über diesen Text noch nie eine Predigt gehört haben, oder? Der ist auch so ein Text so ein bisschen im Hintergrund und ich habe den versucht, einfach mal über die Menschen aufzuziehen, von denen hier aktiv die Rede ist. Und zwar von denen, die hier in der Lutherfassung als die Leute die Rede ist. Im griechischen Urtext steht da die Barbaren, Barbaros. Also das sind die eigentlich im Griechen die Nicht-Griechen, nicht die Menschen ohne Kultur, die draußen sind, die anders sind. Und die werden hier vom Evangelisten Lukas als die Barbaren, also die Fremden, die Heiden bezeichnet, so müssten wir das sagen, der Weltmensch. Und von denen ist hier ausführlich die Rede, natürlich auch von Paulus, aber die Weltmenschen werden uns hier, die Barbaren, geschildert, eben an dem, was dem Paulus widerfährt. Und ich habe 4 Punkte mitgebracht, wo wir sehen können, was den Weltmenschen ausmacht, wo wir schauen können, wo wir vielleicht was von den Weltmenschen lernen können, aber wo wir von allen uns auch von den Weltmenschen differenzieren. Das erste ist die Freundlichkeit des Weltmenschen. Es mag sich niemand etwas darauf einbilden, dass er durch sein Christsein automatisch zum besseren Menschen würde. Denn das stimmt nicht. Dass wir das Heil in Jesus Christus erkannt haben, die Offenbarung Jesu Christi geschenkt bekommen haben, heißt nicht, dass wir besser wären als andere. Wir sind besser dran, aber nicht besser als die anderen. Und ich sage jetzt nicht, dass der Weltmensch per se besser ist als der Christ, aber wir können auch andersrum nicht sagen, dass die Weltmenschen nicht schlechtere Menschen wären als die Christen. Das ist für uns eigentlich eine Schande, aber das muss man einfach ganz nüchtern konstatieren. Und Sie alle kennen das sicherlich aus Ihrem Beruf, Sie kennen das vielleicht aus der Nachbarschaft, vielleicht sogar aus der eigenen Familie. Da gibt es Leute, die kennen den Herrn Jesus nicht, aber das sind ganz anständige, zuverlässige, nette, freundliche Menschen. Und andersrum kennen Sie das andere auch. Da sind Menschen, die kennen unseren Heiland Jesus Christus sehr, sehr gut. Aber das sind Leute, da sagt man, also eine Schande für den Herrn und Heiland Jesus Christus. Das ist so. Leider ist das auch manchmal so, ich sage das jetzt auch, ich will nicht nur über andere sprechen, also viele Menschen werden das sicherlich auch über mich so sagen, halt nicht zu sagen, und der will Christ sein, wenn er denn und all diese Sachen, nicht? Aber es ist so, hier erleben wir, dass die Bibel ausdrücklich sagt, sie erwiesen uns nicht geringe Freundlichkeit. Und wir werden da gleich noch drüber sprechen, da waren 266 Menschen angelandet. Nicht? Also das war jetzt nicht irgendwie nur so, dass der Hauptmann und Paulus und Lukas und drei andere noch, dass man sagt, das wäre so eine Handvoll gewesen, sondern hier kommen fast 300 Leute an. So, und die sind am Frieren, denen geht es nicht gut. Und da machen sich andere Menschen auf, diesen zu helfen. Und das ist etwas, wo wir immer wieder schauen dürfen. Da dürfen wir uns ein Beispiel nehmen, wo immer Dinge für den Nächsten getan wird. Da sollen wir uns dran orientieren. Jesus sagt uns ja mal dieses Beispiel von Lukas 10, der barmherzige Samariter. Das ist ja so ein Gleichnis für die Frommen halt, nicht? Dass wir das nicht vergessen, dass wir anderen Menschen auch Freundlichkeit erweisen. Tut Gutes gegen jedermann, am meisten aber an des Glaubens Geschwister halt, nicht? Wir sind gehalten, allen Menschen in Freundlichkeit zu begegnen. Und wenn ich jetzt gleich so ein bisschen kritisch über die Weltmenschen, über die Barbaren rede, von denen hier die Rede ist, dann möchte ich das aber als erstes feststellen, dass wir damit einfach auch ganz klar sehen, dazu sind wir gerufen, Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind, wenn sie frieren, wenn es ihnen kalt ist, nicht? Ein Feuer anzuzünden, das ist ja so ein tolles Symbol, das kann ja auch vieles übertragen, halt nicht? Auf menschliche Zuwendung, das ist ja nicht nur das äußere Warme, nicht? Um Essen und alles, um was da geht, einfach zu sagen, dass wir lernen können, auch von den Weltmenschen halt nicht, anderen Freundlichkeit zu zeigen. Das ist das Erste, was mir an diesen Weltmenschen aufgefallen ist in diesem Text. Das Zweite. Das ist das Urteil des Weltmenschen. Und wenn wir uns bei dem ersten wirklich eine Scheibe abschneiden können und dürfen, ist das zweite etwas, wo wir uns immer vorhüten sollen. Wir sollen nicht urteilen, nicht? Jesus sagt das ganz klar in der Bergpredigt halt nicht. Wir sollen keine Urteile fällen, nicht? Die fällen hier ein Urteil und sagen, das muss ein Mörder sein, der ist ein Mörder. Weil nach unserem Denken erfüllt er folgende Kriterien, nicht? Das sind unsere Vorurteile, also muss er das sein. Wenn er dem Wasser entronnen ist, nicht? Wenn er den Sturm überlebt hat, nicht? Und dann eine Schlange ihn beißt, nicht? Das muss irgendwie irgendeine Führung sein. Patsch, haben wir ein Urteil, das gesprochen wird. Und damit ist der Weltmensch ganz schnell mit dem Verurteilen. Also dazu brauche ich nicht viel zu sagen, da muss man nur aufmerksam Fernsehen gucken oder die Zeitung lesen halt, nicht? Wie schnell da innerhalb von Sekunden Menschen be- und verurteilt werden, nicht? Ich wundere mich immer, wo dann die ganzen Fernsehsender die Experten herholen, nicht? Und kaum, dass irgendwas passiert ist, dann gibt es auch schon Kommentare, die ganz klar sagen können, was schlecht ist und was nicht gut ist, nicht? Und man wundert sich manchmal Wochen später, wie Dinge sich dann ganz anders darstellen, aber was interessiert uns das dumme Geschwätz von gestern? Aber so ist der Weltmensch, nicht? Der Weltmensch urteilt sehr schnell. Leider lassen wir uns da auch immer wieder zu hinreißen, dass wir ganz schnell urteilen. Wir sollen nicht urteilen, das steht uns nicht an, andere Menschen zu verurteilen. Das ist eines, was der Herr Jesus eines Tages machen wird, aber das können und sollen wir nicht tun halt, nicht? Das Urteil ist eine Sache der Welt und das soll die Welt auch tun. Und die Welt soll beurteilen, die soll auch verurteilen, das mag sie tun, mit allen Falschheiten halt, mit allen Vorurteilen halt, aber wir als Christen wollen uns dem immer ein Stück weit einfach entziehen. Urteilt nicht, auf dass ihr nicht verurteilt werden. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden halt, nicht? Wir wollen uns dem enthalten und da trennen wir uns auch von dem Weltmensch bei dem Urteil. Aber der Weltmensch ist nicht nur schnell im Verurteilen, im Urteilen, er ist auch ganz schnell im Verehren halt, nicht? Das ist ja auch hier so eine Krux in dieser Geschichte, diesmal andersrum. Häufig ist es ja so in der Welt, erst werden die Leute gehypt, nicht? Oh, und Halleluja und wunderbar, nicht? Und kaum passiert was, dann werden sie verurteilt, nicht? Wir müssen nur an unseren ehemaligen Verteidigungsminister denken halt, nicht? Erst war es die neue Hoffnung für Deutschland halt, nicht? Und alle Land auf, Land ab wünschten sich so halb die Monarchie in diesem Grafen wieder halt, nicht? Dann hat er einen Fehler gemacht, gar keine Frage. Und dann war es der letzte Vollidiot, jetzt will keiner mehr was mit zu tun haben, nicht? Also das geht ganz schnell, nicht eben noch da, eben hui, unten voll. Der Uli Hoeneß, nicht auch da, der gefeierte Held, nicht überall beliebt und sonst irgendwas, nicht, und hat er Mist gebaut, nicht, und jetzt ist er natürlich, jetzt wird über den hergezogen halt, nicht, also so ist das in der Welt, nicht, eben noch das, der ganz große Matador, nicht, und dann kommt die Verurteilung. Hier allerdings ist es umgekehrt, erst hat man ein knallhartes Urteil gefällt, aber dann ist die Welt genauso schnell wieder und dreht es genauso wieder um. Er ist ein Gott. Also, wenn das nicht stimmt, dass er Mörder ist, nicht, dann ist auch wieder so nicht. Also, dann muss es ein Gott sein, nicht? Das ist dann die Verehrung. Er ist ein Gott. Die Geschichte hört dann auf, es beginnt was Neues an anderer Stelle, wo in Apostelgeschichte 14, da haben wir das schon mitgekriegt, wie Barnabas und Paulus zu Göttern gemacht werden, da gehen die richtig dagegen halt, nicht? An dieser Stelle tun sie nichts halt, da wird gar nichts dazu gesagt, aber das ist so die Welt, nicht? Die Welt schreit sofort. An dieser Stelle, Apostelgeschichte 14 war es so, nicht? Erst werden sie zu Göttern gemacht und im nächsten Moment sollen sie gesteinigt werden. Da erinnern wir uns dran, das war auch sowas, nicht? Was man erlebt, nicht? Einmal ist er total gehypt, nicht? Und dann wird er wieder verfolgt. Hier muss er es andersrum erleben. Erst wird er verurteilt, nicht? Und dann wird er letztlich verehrt. Da wird er auf den Sockel gestellt. Und das sollen wir niemals tun. Diese Verehrung, diese Vergottung, die kommt Menschen nicht zu. Seien Sie froh, wenn Sie einen guten Ehemann, eine gute Ehefrau haben. Seien Sie dankbar dafür, wenn Sie ein liebes Kind haben, halt nicht. Aber verehren Sie den nicht. Es gibt nur einen, dem Ehre zusteht. Gott alleine, nicht? Allein Gott in der Höhe sei Ehre, singen wir jeden Sonntag, nicht? Und das nicht, weil das so ein schmissiges Lied ist, da gibt es sicherlich schmissigere, aber dass wir das singen, ist tatsächlich, weil der Inhalt so wichtig ist. Ehre allein dem, dem Ehre gebührt, das ist unser Herr Jesus Christus. Über alles andere dürfen wir uns freuen. Nochmal, um Menschen um uns herum, die wollen wir niemals verehren. Und das geht immer schief, wo das passiert. Im Privaten, wie im Großen halt, nicht? Wenn irgendwie im Staat oder sonst irgendwas einer total gehypt wird, nicht? Und so zum Halbgott erklärt wird, das ist eine ganz große Katastrophe, nicht? Wir sollen und dürfen keine Menschen verehren, erst recht nicht in der Gemeinde halt, nicht? Es gibt nichts Schlimmeres als in der Gemeinde, wenn da gute Pastoren, gute Gemeindeleiter sind halt, nicht? Und die Gemeinde nicht nur für die betet alles, sondern wenn die so Halbheilige werden halt, nicht? Wenn die auf Thronen sitzen halt, nicht? So, und ihre Gemeinden, nicht? Es ist die Gemeinde von Pastor sowieso und von sowieso. Das darf überhaupt nicht sein, nicht? Das sind alles, so heißt es einmal in Lukas 17, nur unnütze Knechte, die getan haben, wozu sie gerufen sind. Nur unnütze Knechte. Ich an allererster Stelle halt nicht, aber auch alle anderen, meine Brüder, die im Amt stehen, nur unnütze Knechte halt nicht. Eine Verehrung steht keinem Menschen zu. Wo immer wir anfangen, Menschen zu verehren, hat der Widersacher schon gewonnen halt nicht. Und es mag noch so richtig sein und noch so liebevoll oder sonst was gemeint sein halt. Eine Verehrung steht nicht zu einem Menschen nicht zu. Das macht die Welt, aber das tun wir als Christen nicht. Und ein viertes und letztes, die Blindheit des Weltmenschen. Also der Weltmensch kann das nicht verstehen, was im Reich Gottes passiert. Die können diese gesamte Geschichte, die hier passiert, mit dem Schlangenbiss nicht richtig einschätzen. Und wenn ich jetzt diese Geschichte nehmen würde und würde raus auf den Marktplatz laufen, würde da wirklich intelligente Menschen fragen und würde bitten, erläutern Sie mir bitte mal diese Geschichte. Was sehen Sie denn da drin? Da würde ich eine ganze Menge Erklärungen kriegen. Ich weiß, eine Erklärung würde ich nicht kriegen, nämlich die, die wir als Christen hier drin sehen, nämlich, dass wir wissen, dass das eben nicht nur irgendeine Schlange ist, sondern dass das ein tiefes Bild ist, nicht, dass hier hineingepackt ist halt, nicht? Die Schlange als Zeichen für das Böse, nicht? Und das Böse greift und springt, nicht? Springt den Mann Gottes an. Aber dem Mann Gottes kann die Schlange als Zeichen für die Sünde nichts anhaben, nicht? Der geht hin und packt die Sünde dahin, wo sie hingehört, ins Feuer, nicht? Da, wo der Widersacher hinkommt, der brennt sie im Feuer, nicht? Da lässt er sie einfach verhungern. Das passiert dem Mann Gottes. Das ist das, was hier gezeigt wird, diese symbolische Dings hier drin. Aber einen Weltmenschen, da könnte ich auch einen promovierten Philologen dran setzen, halt nicht, der wird darauf nicht kommen. Der wird alles Mögliche erzählen, aber das würde er nicht sehen, weil er eine Geschichte nicht geistlich sehen kann. Da ist der Weltmensch blind. Der kann gebildet sein, aber ist blind. Aber einem Christenmenschen erschließt sich das, der versteht das sofort, das ist gar kein Problem. Also das ist die Blindheit des Weltmenschen, deshalb können die auch diese Sache, die dort passiert, damals auf dieser Insel nicht richtig verstehen. Vier Punkte, die wir hier an den Barbaren, an den Leuten, an den Weltmenschen sehen können. Einmal die Freundlichkeit, und da wollten wir uns eine Scheibe von abschneiden. Dann das Urteil, das wollten wir den Weltmenschen überlassen. Das Verehren, das wollen wir nicht tun. Und wir wollen immer wieder erkennen einfach auch, dass wir die Geschichte unseres Herrn und Heilandes in der Bibel richtig verstehen können und dass die Weltmenschen es nicht können. Sie sind mit Blindheit geschlagen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr und Heiland, von Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses wunderbare Wort. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns immer wieder Menschen vor Augen stellst in deiner Schrift, an denen wir lernen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir lernen von der Freundlichkeit, dass wir immer wieder auch selber gastfreundlich und freundlich anderen Menschen gegenüber sind. Aber dass du uns immer wieder auch davor bewahrst, dass wir andere Menschen verehren und dass wir andere Menschen auch verurteilen, Herr. Und danke, Herr, dass du uns die Augen geöffnet hast, dass wir dein Wort erkennen dürfen und dass du durch deinen guten Heiligen Geist zu uns sprichst. Und so möchte ich bitten für den weiteren Verlauf dieser Bibelstunde, dass du bei uns bist und dass du uns segnest. Gelobt und gepriesen seist du, Herr. Amen. So, eins meiner Lieblingslieder hier in Jesus unsere Freude ist Noch trinkt Jesu frohe Botschaft, 311, werden wir am Sonntag auch singen. Und damit wir uns dann schon mal warm gesungen haben, wollen wir das zusammen singen, Lied 311. Noch trinkt Jesu frohe Botschaft, alle drei Liedstrophen. Und wir haben Klavierbegleitung, das ist super, das ist spitze. Thank you. Ganz lieben Dank für die musikalische Begleitung. Ja, wir hatten einige Dinge im Leben des Apostel Paulus schon abgearbeitet, so wie sie die Apostelgeschichte darstellt. Wir hatten die Bekehrung besprochen, wir haben erste, zweite, dritte Missionsreise, Apostelkonzil besprochen, wir haben in der letzten Stunde über die Verhaftung gesprochen. Und jetzt wollen wir uns der Gefangenenreise zuwenden, die in anderthalb Kapitel in der Bibel ausführlich berichtet wird. Das ist ganz interessant, denn diese Reise wird in aller Ausführlichkeit detailliert von Lukas berichtet. Es sind immer wieder diese erste Person Plural Dinge, also wir fuhren ab, wir, also Lukas ist mit dabei gewesen halt, aber mit aller Intensität. Also die anderen drei Reisen, obwohl die auch lang waren, obwohl die auch strapaziös waren, obwohl es da auch Gefahren gab, also wenn man 2. Korinther 11 liest, dann weiß man, dass das alles schwierig war, aber keine Reise ist so intensiv dargestellt worden, wie eben diese vierte lange große Reise, die ja eine Gefangenenreise ist. Wenn man diese anderthalb Kapitel liest, dann liest sich dieses Ganze wie so ein Reisebericht. Man hat fast den Eindruck, so wie so ein Kapitän, der ein Logbuch schreibt und detailliert sagt, wo waren wir, wann, was ist wann passiert. Wirklich wie so ein Reisebericht, und auf den ersten Blick ist so die theologische Tiefe gar nicht so direkt sich erschließend. Aber das sage ich nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick kommt es natürlich dann ganz dicker, wenn man sich damit beschäftigt. Da steckt eine ganze Menge Theologie letztlich drin halt. Und trotzdem ist so beim ersten flüchtigen Drüberlesen ist eher so wie ein Reisebericht, der auch wirklich mit ganz vielen nautischen Details arbeitet. Also gibt viel Einblick auch, wie die damals navigiert haben. Es ist also ein großes Boot, was dort fährt, auf dem sie fahren halt. Also der Paulus wird von dem Obersten, von dem wir ja letzte Woche gehört haben, von dem Tribun, über den haben wir ja in der Andacht gehört, in der Auslegung gehört, einem Hauptmann übergeben. Und dieser Hauptmann muss ihn nun nach Rom bringen, damit er vor dem Kaiser verhört wird, weil er eben römischer Staatsbürger ist halt, nicht? Und dann schiffen die ein und fahren, wie gesagt, mit annähernd 300 Passagieren an Bord dort los. Und da können wir uns vorstellen, das ist schon ein ganz, ganz großes Boot gewesen halt, nicht? Und sie fahren aber zu einem Zeitpunkt los, quasi im Herbst, wo die Stürme auf dem Mittelmeer sehr intensiv sind. Paulus warnt auch davor, da werden wir gleich noch lesen. Und das ist eine lebensgefährliche Geschichte. Wenn Sie sich vorstellen, so ein großes Boot, 266 Leute mit dem ganzen Gepäck, mit allem dabei, mit den damaligen Mitteln zu bauen halt, nicht? Das ist schon ein Riesenunterfangen halt, nicht? Und dann die Navigation, die damals ja kaum möglich war, keine Kompanten, wirklich nur an den Sternen orientiert. Also diese ganze Erzählung gibt tiefen Einblick genau in diese Schwierigkeiten, in die Gefahr, und auch der Schiffbruch wird in aller Einzelheit, in allen Ausführlichkeiten letztlich berichtet. Ich habe Ihnen hier eine Karte vorweggeschrieben hier, also die Übersicht darüber, wie das aussieht. Und ich habe Ihnen einmal die gängige Route geschrieben halt, nicht? Die sieht dann so aus, nicht, dass man Sidon los, also Caesarea, Sidon, dann in der heutigen Türkei, dann nach Kreta, dann zwischen Kreta und Sizilien irgendwo der Schiffbruch und dann die Anlandung auf Malta. Und nachdem sie dann dort 3 Monate geblieben sind, über Syrakus, Regium, schließlich nach Rom. Das ist eine Auslegung, die über viele Jahrhunderte galt. Allerdings im Mittelalter gab es eine andere Auslegung. Da wurde gesagt, die Insel, wo Paulus anlandete, war nicht Malta, sondern das war eine Insel an der dalmatischen Küste, also an der jugoslawischen Küste, vor Albanien, die heute liegend halt. Das hat sich erst, wie gesagt, so 1700, 1800 rausgespielt, dass man gesagt hat, Malta. Denn im griechischen Urtext steht nicht Malta, sondern Melite. Das ist so eine Bezeichnung, die könnte Malta sein, aber es gibt auch mehrere kleine Inseln, eben vor der dalmatinischen Küste, auf die diese Bezeichnung zutreffen könnte. Und mittlerweile gibt es eine schwergewichtige theologische Gegenposition zu dieser Malta-These. Also bei der Malta-These hat es sicherlich nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Malteserritter, nicht, dass die auf Malta angelandet waren. Das waren fromme Leute. Und nun hat man auf Malta ganz wenig in irgendeiner Form mit all den Erzählungen der Bibel zu tun gehabt. bis auf diese eine Geschichte, nicht? Also ich kolportiere jetzt so, nicht? Und dass die Kirchengeschichte, dass die natürlich, die waren sehr einflussreich, sich das zunutze gemacht haben und haben dann entsprechend halt das so ein bisschen umgelenkt, worauf dann wirklich auch die Geschichte eingeschwungen ist. Wenn Sie Ihre Bibel lesen, da werden Sie überall genau noch diese erste Hypothese finden. Aber es hat Mitte der 80er Jahre eine aufsehenerregende Promotion gegeben, eine Dissertation, also eine Doktorarbeit, in der belegt worden ist, dass Paulus nicht auf Malta war, sondern auf Korfu. Und das Spannende bei dieser Dissertation war, dass dieser Mann, der das geschrieben hat, kein Theologe war. Noch nicht mal Abitur hatte dieser Mann, sondern war ein interessierter, gläubiger Laie. Und der ist hingegangen, hat die Bibel genommen, dieser Mann hieß Heinz Warnecke, und hat all die detaillierten Informationen genommen, nicht, die dort stehen in diesem Reisebericht, und den müssen Sie wirklich mal lesen, und ist dem nachgegangen. Und ist dann hingegangen und hat gesagt, jetzt rekonstruiere ich einmal aufgrund dessen, was die Bibel sagt, all das, was hier geschrieben steht. Und hat da ein Puzzle zum anderen dazugefügt, hat die griechische Sprache gelernt und hat sich reingepackt, also wirklich ganz intensiv, und hat darüber ein Buch geschrieben halt, nicht? Und hat in diesem Buch ganz klar und deutlich aufgezeigt, dass der nicht auf Malta war, sondern dass er auf Korfu gelandet ist. Dass der auf Korfu gelandet ist. Der hat da ganz viele Thesen gebracht. Also zum Beispiel, es wird einmal gesagt, ja, wir waren in diesem Hafen von Kreta. Dann zeigt er das im Griechischen, da steht nicht Hafen von Kreta, sondern Hafen für Kreta. Das macht er in dieser Dissertation übrigens deutlich an Bremerhaven und Bremen. Ne? Dass er sagt, nicht Bremerhaven ist nicht der Hafen in Bremen, sondern ist ein Hafen für Bremen halt. Nicht? Das wird deutlich gemacht. Und jetzt kommt der Treppenwitz. Obwohl dieser Mann, also schreibt ein Buch drüber, obwohl dieser Mann kein Abitur hatte, ist die Bremer Universität hingegangen und hat gesagt, diesen Mann promovieren wir, den machen wir zum Doktor, weil das ist eine so saubere wissenschaftliche Arbeit. Und Heinz Warnecke, dass sie ihn hier an der Uni Bremen, allerdings nicht die theologische Fakultät, sondern die philosophische Fakultät, hat ihn zum Doktor gemacht. Und ich weiß damals noch, da haben sie sich alle, also ich habe ja in Marburg studiert, das ist ja nur altehrwürdige Theologenuniversität, die haben sich alle aufgeregt. Das war eine ganz furchtbare Sache, dass sie gesagt haben, wie kann das passieren halt nicht? Also das darf nicht sein, jetzt verkommt die gesamte Wissenschaft so nach dem Motto, dass ein Laie was rausfindet, was wir nicht gesehen haben. Aber die Dinge sind so stichhaltig, dass das wirklich auch Stand gehabt hat. Und wie gesagt, die Uni Bremen hat dafür gesorgt, dass, wie gesagt, das auch anerkannt wird, das ist auch nach wie vor, also wirklich in der Wissenschaft jetzt anerkannt halt, zu sagen halt, dass tatsächlich das nicht Malta gewesen ist, wo Paulus hier angelandet ist. Also das so als kleine Schilderung dazu auch nochmal zu sehen, wie, wenn man wirklich das Wort Gottes ernst nimmt, und das ist ja wirklich die Sache, und dann sagt, aufgrund dessen schreibe ich mein Buch, ich arbeite mich rein, was dann auf einmal die Wissenschaftler auch sagen müssen sagen, hallo, da müssen wir kapitulieren, das ist tatsächlich so, und haben diesem Mann, wie gesagt, diesen Doktortitel zuerkannt. Übrigens hat er nochmal mit dem Schirmacher, der ist ja bekannt, der hat auch nochmal ein weiteres Buch darüber geschrieben, ganz interessant, also das ist, wie gesagt, mittlerweile anerkannte theologische Forschung. Ja, diese Gefangenenreise enthält eine Menge. Ich habe eben gesagt, beim flüchtigen Drüberlesen ist es eher wie so ein Reisebericht mit ganz vielen Details, mit ganz vielen Sachen, wo man wirklich auch historisch eine Menge drüber lesen kann. Und trotzdem enthält es ganz viele theologische Motive. Und ich möchte vier anreißen und ein fünftes möchte ich bei der Auslegung bringen über einen Text. Das erste ist das persönliche Motiv. Wenn ich diese Geschichte des Paulus lese, wie widrig das alles gelaufen ist in seinem Dienst. Die Verhaftung, dann planen die Soldaten, als es schlimm wird, die Gefangenen zu töten, damit die nicht entkommen. Ihn beißt eine Schlange halt nicht, er muss ins Wasser, er ist am Frieren halt. Also ganz, ganz vieles, ganz Intensives. Dann sieht man, wie trotzdem er von Gott geführt wird, dann kann man ganz viel für die eigene persönliche Situation daraus nehmen. Das heißt, wenn ich als Christ mit dem Herrn Jesus gehe, dann kann es mir gehen wie dem Apostel Paulus, dass ich wirklich in so eine Situation komme, dass ich quasi in Ketten da liege. Ich kann nicht richtig, ich bin gefangen. Sei es, weil meine familiäre Situation mir Dinge nicht erlauben, sei es, dass ich vielleicht gesundheitlich oder altersmäßig gehandicapt bin, ich kann nicht so richtig. Und dann kommen noch all die anderen Widrigkeiten, nicht? So ein Schiffbruch, den man dann erleiden muss, nicht? Wo das Leben gefährdet ist, eine Krankheit, nicht? Da kommt so eine Schlange, die einen noch anfällt, all diese Dinge halt, nicht? Aber dass man weiß, das ist so eine Mutmachgeschichte, egal wie hart es kommt, der Herr Jesus ist da und er führt einen durch. Also das ist so, wenn ich diese Geschichte lese, so dieses persönliche Motiv, von dem ich ganz viel mitnehme. Also wenn ich mich davon so ein bisschen trenne, zu sagen, ja, das ist eben natürlich die historische Berichterstattung dessen, was Paulus erlebt habe, das ist das eine, klar. Aber wenn ich so sehen kann, wie der Herr einen Mann Gottes, wie er seinen Diener, wie er sein Kind führt, dann kann ich mich genau auch da reinsetzen, nicht? Mich führt er ganz genauso. Und es kann sein, dass wir in solche Situationen kommen. Und da dürfen wir wissen, wie für den Apostel Paulus, er lässt uns nicht im Stich. Er führt uns durch die schweren Stürme, in die wir sind. Also das ist das persönliche Motiv, von dem man diese Geschichte herliest. Und dann ist es so etwas ganz Ansprechendes, nicht? Wird diese Geschichte ganz neu lebendig für einen. Das zweite Motiv, von dem man diese Gefangenenreise herlesen kann, ist das ekklesiologische Motiv. Also Ekklesia, das ist griechisch für die Kirche. Das heißt für die Kirche und für die Gemeinde. Nicht nur persönlich ist es ein Trost, sondern eben auch für die Gemeinde. Und in diesen Geschichten wird ja ausführlich der Sturm erzählt, die Bedrohung durch das Meer, was alles gemacht werden muss. Und es ist in der Kirchengeschichte immer wieder so gewesen, dass diese Sturmgeschichten, und da gibt es eine ganze Menge in der Bibel, ob das bei Jona gewesen ist, nicht, ob der Herr Jesus in Markus 4 oder in Matthäus 14 halt, nicht, immer wieder diese Geschichten, nicht, wie die Kirche als Boot gesehen wird, die in schweres Wasser gerät. Und das passiert tatsächlich mit Kirche und Gemeinde immer wieder. Kirche und Gemeinde, wenn sie mit dem Herrn Jesus unterwegs ist, kommen immer wieder in schwere Wasser. Und es ist so, dass nicht immer nur ein Segeln bei hellem Sonnenschein da ist, sondern manchmal segelt man auch wie die jetzt hier in Apostelgeschichte 27, dass die mehrere Wochen nichts sehen. Da ist der Himmel schwarz, sie können sich nicht orientieren, nicht? Da weiß man gar nicht, was Sache ist. Und das ist für uns als Nachfolger Jesu Christi manchmal so in dieser Welt. Da sind wir mit unserem Schiff, nicht? Sie kennen auch ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, da sind wir unterwegs und dann wissen wir gar nicht, wo wir momentan stehen, nicht? Da werden wir orientierungslos halt, nicht? Und dann geht es schon mal nieder und manchmal, das geht auch bei manchen Gemeinden so, manche Gemeinden, die erleiden auch Schiffbruch halt, nicht? Da zerbrechen Gemeinden, da hören Gemeinden auf zu existieren, manchmal ganze Denominationen und Kirchen, nicht? Wenn ich daran denke, nicht? Schicksal der russlanddeutschen Geschwister halt, nicht? Oder wenn ich dann denke an die altkatholischen Kirchen im Iran, in Syrien, wo die überall sind, Irak, nicht? Wo ganze Kirchen ausgelöscht werden halt, nicht? Aber wir dürfen wissen, mit der Sache Jesu geht's weiter. Und auch wenn das eine Schiff kaputt geht, wenn es untergeht, wenn es Schiffbruch erleidet oder ein schweres Wasser kommt halt, nicht? Die Sache Jesu Christi geht weiter. Die können uns irgendwann diese Kirche abreißen, die können irgendwann auch St. Martini zumachen, die können auch irgendwann die Bremisch-Evangelische Landeskirche zumachen und sonst irgendwas. Aber das Evangelium lässt sich nicht unterkriegen halt, nicht? Und das ist auch so eine Mutmachgeschichte. Und da bieten diese beiden Kapitel ganz, ganz, ganz viele Assoziationen halt, nicht? Zu sagen, es geht weiter mit der Kirche. Nicht mit irgendeiner Landeskirche, die sich vielleicht sogar schon vom Wort entfernt hat, das nicht, sondern wenn ich jetzt meine Kirche, meine ich diesen ursprünglichen Begriff, nicht Kyriaike, meint zum Griechischen, zum Herrn gehört. Das, was wirklich den Herrn angeht, das geht weiter. Selbst wenn die untergehen halt nicht, der Herr lässt seine Gemeinde nicht untergehen. Es geht immer weiter halt nicht. Und das wird niemals so sein halt nicht. Seine Braut, die wird er eines Tages, seine Gemeinde, die wird im himmlischen Jerusalem zur Hochzeit des Lammes führen halt nicht. So ist es uns verheißen in der Offenbarung. Und das geht nicht zu Ende. Die ist nicht zu vernichten in dieser Welt. Die wird durch schweres Wasser gehen. Die wird manchen Schiffbruch erleiden halt nicht. Die werden manchmal nicht wissen, wo sie stehen, die Leute, die das Ruder in der Hand haben nicht. Aber mit der Gemeinde Jesu geht es nicht zu Ende. Ein drittes Motiv, was wir in diesen Geschichten oder wie wir diese Geschichte lesen können, das ist das Hamatologische, also die Hamatologie ist die Lehre von der Sünde, dass man das hier drin findet. Wie eben der Widersacher, also wenn ich es von der Sünde sehe, wie der Widersacher angreift. Das gilt sowohl für die Gemeinde für den einzelnen Menschen. Ich habe das eben schon gesagt, halt, als ich darüber gesprochen habe, diese Erzählung, was da passiert mit der Schlange, als da Paulus den Reisig aufs Feuer wirft. Die Schlange beißt ihn. Und es ist ja nicht nur da die Schlange, sondern es sind ja viele Dinge, die da passieren, die gesteuert sind durch den Widersacher, wo er angreift. Nicht? Der Paulus hat es ja immer wieder erleben müssen, nicht wie der Widersacher ihn angreift, nicht wo er ihn selber versucht, nicht aber wo auch durch die Sünde anderer Menschen. Es ist nicht nur so, dass der Widersacher uns versucht, dass er hingeht und sagt, ich begehre jetzt irgendwas und ich will Sünde tun, sondern unser Leben als Christen ist ja immer wieder dadurch auch bedroht, dass andere Sünde tun, nicht? Das ist die Auswirkung der Sünde, nicht? Das ist die Sache. Der Sünde soll, ist der Tod nicht nur für mich selber, sondern das, was ich tue, führt zu anderen Menschen häufig zum Tod. Und das wird hier auch ganz deutlich drin halt, nicht, dass eben hier ganz viele Dinge sind, wo der Widersacher angreift, nicht, wo er entweder zur Sünde verleitet oder eben, wo er durch die Sünde anderer letztlich angreift oder direkt hier, wie er mit der Schlange letztlich kommt, wo er den Mann Gottes tatsächlich direkt angeht. Aber das ist eben auch wichtig, der Mann Gottes, dem kann die Sünde nichts anhaben halt, nicht? Wer klar in Jesus Christus gegründet ist, nochmal, der nimmt die Schlange und schüttelt sie im Feuer ab halt, nicht? Der verweist sie an dem Platz, dem sie gegeben hat, ist halt. Und das ist immer wieder der Kampf in dem Gemeinde, in dem auch wir persönlich stehen, im Kampf gegen diese Sünde. Das ist ganz wichtig. Dieses Ankämpfen gegen all die Widrigkeiten, das sind nicht nur Anfechtungen, sondern das sind auch Bewährungen halt. Und so kann man auch diese ganze Geschichte, diese ganze Schifffahrt sehen als diesen Angriff des Widersachers und die Möglichkeit für den Mann Gottes zu bestehen gegen all das, was da die Sünde an seinem Leben tun möchte. Und ein viertes und letztes, was ich noch einmal sagen möchte, eben was das an unterschiedlichen Motiven beinhaltet, diese anderthalb Kapitel, das prädestinatorische Motiv. Dieser ganze Weg ist nicht zufällig, sondern ist gesteuert von Gott. Zwar wirkt, das haben wir eben gerade im dritten Punkt gesagt, der Teufel da, der greift an, der versucht. Andere Menschen versuchen, an dem Paulus zu arbeiten und zu wirken. Die entziehen sich seinem Rat, alle Sachen. Und trotzdem sitzt der Herr im Regiment. Gott ist im Regiment und führt ihn. Wir werden das gleich lesen, wenn wir die Textpassage bedenken. Halt aus Apostelgeschichte 27, ab Vers 9, wo dann Gott klar dem Paulus eine Offenbarung nochmal gibt. Er sagt ihm das nochmal, als es wirklich ganz dunkel aussieht. Er schickt da einen Engel. Und er lässt ihm kundtun, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, alle, die hier im Boot sind, die gebe ich dir und du wirst vor dem Kaiser stehen. Das ist mein Plan. Mach dir keine Gedanken, so wird es ablaufen. Und das ist so, da ist er das vorherbestimmt. Das wusste unser Herr und Heiland und hat Paulus durch diese Dinge laufen lassen. Und so ist es auch in unserem Leben. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Ich spreche immer wieder von dem Masterplan. Dieses Wort haben Sie aus meinem Mund schon häufiger gehört, halt nicht. Gott hat einen Masterplan nicht nur mit dem Leben des Apostel Paulus, sondern auch mit unserem Leben. Und das ist das Spannende, hinzugehen als Christ, danach zu fragen, Herr, was hast du denn vor? Und dann auch zu erkennen, wenn der Herr eine klare Platzanweisung gibt und nicht immer, aber sehr häufig auch in die Karten gucken lässt, halt, so wie hier bei dem Apostel Paulus, dass man klar merkt, das ist jetzt deine Platzanweisung nicht. Das sind Dinge, die hast du zu tun, halt nicht. Die tun mit diesen Dingen, das musst du und dahin will ich dich führen. Und das ist das Tolle, dass man das einfach in dieser Freiheit steht. Nicht? Wir können ja auch Nein sagen. Wir müssen es nicht. Wir müssen nicht einwilligen rein. Das ist ja das, was wir nicht übereinander kriegen. Zwar hat der Herr unser Leben vorher bestimmt und trotzdem können wir noch Nein sagen dazu halt nicht. Aber wenn man das erkennt, nicht? Diesen Plan, diesen Masterplan, den Gott vorhat, mit meinen Gaben, mit meiner Zeit, mit meiner Liebe, mit meinem Geld, nicht? Mit allem, was ich habe, was mich ausmacht, zu sagen halt nicht. Und da wirklich ein Ja zu finden, nicht? Und das ist gelingendes Leben, wenn mein eigenes Leben deckungsgleich wird eben mit dem Masterplan, den unser Herr und Heiland letztlich dann auch zugeschickt hat. Das ist was ganz Großartiges, was ganz Tolles. Und diese Vorherbestimmung, nicht dieses Wissen, der Herr hat was vor mit meinem Leben halt, nicht? Das kann man in diesem Leben sehen, dass durch all die Wirrung es eine klare Führung auch gibt halt, nicht? Nicht zuletzt damit, dass wir heute mit all dem, was Paulus erleben musste, nicht, wo er natürlich auch keinen Spaß dran gehabt hat, aber wo wir heute 2000 Jahre später lernen können, hier in Bremen über unseren Glauben, für unseren Glauben. Nicht? Also das ist alles ein ganz wunderbares Führen, wie der Herr führt. Und das tut er nicht nur bei dem Apostel Paulus, sondern das tut er in dem Leben eines jeden seiner Kinder, den er geführt hat zum lebendigen Glauben. Also wenn man unter diesen unterschiedlichen Motiven diese Geschichte sieht oder auch nur aus einem, dann wird das eben nicht nur ein interessanter historischer Reisebericht, sondern dann wird das eine ganz lebendige Geschichte, wo man ganz viel für den eigenen persönlichen Glauben rausziehen kann. Ja, und das wollen wir jetzt weiter vertiefen. Nicht, dass wir uns diesen vier Motiven zuwenden, sondern dass wir noch etwas ganz anderes sehen. Aber dazu wollen wir zunächst einmal hören, Apostelgeschichte 27, die Verse 9 bis 26. So. Da nun viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde, weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, also Fastenzeit ist ja die jüdische Fastenzeit, ermahnte sie Paulus und sprach zu ihm: Liebe Männer, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen konnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und erspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen, also es drohte auseinanderzubrechen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, das ist dieser Meerbusen vor Libyen, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung und auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach: Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Das also dieser spannende Bericht jetzt unmittelbar vor dem, jetzt kommt das noch, geht das noch weiter, wie das ganz, ganz dramatisch wird mit dem Scheitern, wie das also ganz, ganz furchtbar ist, nicht? Also wie die dann da aus dem Boot raus müssen und alles halt. Aber bis zu diesem Punkt erstmal diese Verse halt. Und dazu habe ich etwas rausgenommen, und zwar, was mich besonders angesprochen hat, und zwar als Prediger, als jemand, der das Wort Gottes weitergibt, aber das ist ja nicht eine singuläre Aufgabe nur für den Pastor, sondern auch für euch. Und deshalb möchte ich diese Geschichte mal davon her sehen, wenn der Mann Gottes spricht, so habe ich das gesagt, wenn der Mann Gottes spricht, also wenn Paulus spricht, ein Homiletik ist die Lehre von der Predigt, ein homiletisches Kleinod. Hier kann man ganz viel über die Weitergabe des Wortes Gottes lernen. Ganz viel über die Weitergabe des Wortes Gottes. Man kann diese Geschichte aus ganz unterschiedlichen Motiven nennen. Ich habe eben einige genannt. Aber das ist so ein Punkt, der mich als Predigenden sehr angesprochen hat. Und ich habe Ihnen 7 Punkte mitgebracht, die ich Ihnen einfach zeigen möchte. Und von daher nochmal diese Geschichte so aufdröseln möchte, so ein homiletisches Kleinod. Das erste, das praktische Wort des Paulus. Die Geschichte beginnt damit, dass der sehr, sehr erfahrene Paulus, der Paulus ist zu diesem Zeitpunkt ja 60 Jahre alt etwa und hat eine Menge Reisen gemacht. Das haben viele andere nicht. Er ist zudem Handwerker. Also das heißt, er kennt es ja auch. Er ist nicht so, nur so ein schlapper Theologe wie ich, der vielleicht ein bisschen Bibel kennt, aber sie 2 linke Hände hat, sondern er kennt sich auch richtig im Handwerk auch alles nicht. Also der weiß Bescheid und der hat viel erlebt auf seinen Reisen und der gibt einen guten Ratschlag. Der weiß ja, der ist ja mehrfach auf dem Mittelmeer gesegelt halt nicht. Das sind ja nicht viele Menschen zur damaligen Zeit nicht. Der sagt einen klaren Ratschlag und sagt, das ist ganz großer Mist halt nicht. Also das, wenn wir das jetzt machen, wenn wir jetzt starten, dann nur mit großem Leid und großem Schaden. Also einen ganz praktischen Hinweis für das, was kommt. Und das muss ein Christen, Mann Gottes, ein Prediger, aber auch jede Frau, die zum Herrn gehört, immer wie man, auch die praktischen Dinge, denn die Bibel tut das auch. Das ist, wenn man die Bibel liest, das wissen Sie, die ist manchmal so nüchtern praktisch. Also wenn man die Sprüche liest, wenn man die Psalme liest, wenn man den Prediger liest, nicht, was da drin steht halt, nicht? In der Bibel stehen viele hohe, geistliche, tiefe Wahrheiten, aber auch ganz viele praktische Lebenshinweise halt, nicht? Also wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Lass den Blödsinn anderen. So geht das immer weiter, nicht? Das Lob einer tüchtigen Hausfrau, nicht? Das sollte sich jeder Mann durchlesen, zu sagen, worauf kommt es drauf an, was ist nur, ja, ganz praktisch steht so drin, in Sprüche halt, ein ganzes Kapitel, wo drin steht, was sind die Kriterien für eine gute Frau halt, nicht? Also ganz tolle Sache halt, nicht? Also ganz praktische Dinge, wie Leben funktioniert. Nicht nur geistlich gesprochen, sondern wirklich auch praktisch. Buch Prediger. Die Zeit zu genießen, wie gehe ich mit meinem Geld um halt, nicht? Was heißt es wirklich fröhlich sein, nicht guten Mutes zu haben? Also gerade das Alte Testament ist eine Fundgrube dessen praktischer Hinweise halt, nicht ganz praktische Lebensführung halt zu sagen, weil wir eben nicht sind wie Rösser, sondern weil wir klaren Verstand haben, nicht eins und eins ist bei uns zwei, nicht? Und das dürfen wir auch so aussprechen. Und das ist etwas, was auch Kirche immer wieder tun darf, was Gemeinde immer wieder tun darf, dass ein Pastor sein darf, dass wir auch wirklich anderen Menschen, auch in der Lebensberatung, auch ganz normal das Praktische sagen können, zu sagen, du, wenn du diesen Schritt jetzt gehst, dann wird es Quatsch. Bei all deinen Träumen, bei all den Dingen, die du wünschst, so wird es nicht funktionieren. Nicht? Ganz praktisch halt nicht zu sagen, hier, und das ist Teil auch der Seelsorge. Das ist manchmal erschreckend, wenn man in der Seelsorge mit Menschen zu tun hat und die stehen vor Lebensentscheidungen und man weiß ganz genau, den Schritt, wenn die jetzt Weg B wählen, das gibt die ganz große Katastrophe, das ist einfach ganz klar, während Weg A nun das ist, was sie zu tun haben. Nicht? Und das ist auch etwas, was wir anderen Leuten immer wieder sagen dürfen, zu sagen halt, das ganz Praktische zu sagen, lasst von diesen falschen Wegen geht den richtigen Weg halt, nicht? Und wenn man tief in die Bibel gegründet ist, dann kann man auch mit Recht Dinge so weitergeben. Das ist etwas zu sagen, hier, das ist auch etwas ganz Tolles, damit habe ich beginnen wollen, halt nicht, dass der Paulus als Mann Gottes auch die ganz praktischen Worte sagt. Aber er sagt nicht nur die ganz praktischen Worte, sondern er sagt auch die prophetischen Worte, nicht? Er sagt auch, dass es wird für uns schwierig werden. Das ist ja auch ein Stück weit Prophetie. Nicht nur praktisch zu sagen, lass das bleiben, das ist schwierig, sondern es wird schwierig werden. Und er hat auch eben durch den Geist Gottes die Macht, auch das Unheil zu sehen. Er hat einen anderen Durchblick. Jemand, der gegründet ist in Jesus Christus, der kann diese Welt mit all ihren dämonischen Verstrickungen, mit all dem, was der Teufel tut, anders verstehen als der Weltmensch. Und deshalb kann er auch das prophetische Wort sagen. Prophetisches Wort heißt jetzt nicht, das verstehen manche falsch, zu sagen, so, man hat eine Vision und könnte so wie der Seher Johannes Ereignisse sagen, die in 200 Jahren passieren. Das nicht. Sondern zu sagen, was passiert ist, wenn ich mich auf die üblen Sache einlasse, wenn ich vom Weg Gottes abkomme, dass dieser Weg schief geht halt, nicht? Das kann man sagen, das ist mein prophetisches Wort. Das ist auch das, was die Propheten im Alten Testament immer getan haben, nicht? Die haben immer wieder klar gesagt, wenn ihr beim Herrn bleibt, dann wird alles gesegnet sein. Wenn ihr den Weg des Herrn verlasst, wenn ihr den fremden Göttern anhängt, dann wird es schief gehen, das wird nicht funktionieren. Da ist nicht gesagt worden, und in 3,5 Jahren wird das ist ganz selten auch mal gesagt worden, aber im Normalfall ist das prophetisches und vollmächtiges Wort. Und das ist auch etwas, was wir zu tun haben, zu sagen haben. Also, wenn zum Beispiel so ein Punkt ist wie Abtreibung, jetzt müssen wir uns zunächst einmal vor der Landeskirche verantworten, dafür, dass wir gesagt haben, Abtreibung ist Mord, nicht? Dann ist das ganz klar, das ist eine Sache, auch wenn das der Kirche nicht gefällt, da müssen wir dabei bleiben, das ist die Aufgabe klarer Nachfolger zu sagen, da liegt kein Segen drauf. Eine Kirche, die mit daran Geld verdient, dass ungeborenes Leben getötet wird, daran das verdient und nicht klar ein Nein dazu sagt, das wird von Gott nicht gesegnet. Im Alten Testament steht bei diesem Wort, bei diesem Talionsgesetz, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Im Vorsatz, das wissen viele Leute nicht, da steht, wenn einer eine Schwangere anstößt und die Frucht der Schwangeren nimmt Schaden, sei es, dass das Auge verloren ist oder sei es ein Beinchen verloren ist, dann sei der Schaden, an dem der den Schaden zugefügt hat, am Kind vergolten wie Auge, Auge, Zahn um Zahn. Das ist ein ganz früh menschheitsgeschichtliches Schwangerschaftsschutzgebot. Nicht? So ist das da gemeint. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn jemand einer Schwangeren etwas tut, dass das ungeborene Leben Schaden nimmt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und wer ein Kind tötet im Mutterleib, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, so steht es im Alten Testament. Und dazu müssen wir stehen. Und wenn wir sagen, eine Kirche macht das, dann müssen wir sagen, da kann kein Segen drauf liegen. Eine Kirche, die sagt, feuerfrei, wunderbar mit den homosexuellen Segnungen halt, nicht? Wir legen Segen auf das, wo Gott sagt, das ist ein Gräuel. Das geht schief, das ist ein prophetisches Wort. Und das müssen wir immer wieder sagen, das ist eine Zukunftsansage zu sagen halt, nicht? Wir wissen nicht, ob das in 10 Jahren oder in 20 Jahren die Katastrophe gibt, aber das ist Prophetie, zu sagen halt nicht, das ist der falsche Weg. Der ist also so abgrundtief falsch, weil einfach das Wort Gottes in Frage gestellt wird. Und dann haben wir eben einfach zu sagen, dann haben wir die Macht auch zu sagen, das wird nicht funktionieren. Wir werden wieder auf die Insel auflaufen. Da läuft eine Gemeinde, eine Kirche auf. Ein drittes zum Wort. Ein drittes, die Ablehnung des Wortes des Paulus. Ich bin so froh, also um so eine Stelle zu sagen halt nicht, aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsmann mehr als dem, was Paulus sagte. Ja. Da ist so ein blöder Hauptmann, ja, so, und der steht vor dem großen Apostel Paulus, nicht? So ein vollmächtiger Mann, begabt mit dem Heiligen Geist, dessen Schatten Menschen gesund gemacht hat, der unglaublich stark ist halt, nicht? Und der findet kein Gehör. Der findet kein Gehör. Dieser publige Hauptmann glaubt dem nicht. Und es ist so, da können die besten Leute kommen und ein Teil der Menschheit wird sagen, nö, da glauben wir lieber irgendwelchen anderen Leuten. Nicht? Da gehen wir den Träumen nach, unseren Idealen. Wir glauben eher dem, was unser Bankberater, unsere Lebensversicherung sagt. Halt, aber was sagt denn die Kirche, meine Güte? Und ich bin deshalb so froh drum zu sagen, das ist was Tröstliches für mich, so ein kleines Licht, ne? Zu sagen, also als Prediger. Wenn dem Apostel Paulus schon nicht Glauben geschenkt worden ist, meine Güte, also da muss ich mich nicht wundern, dass bei mir auch nicht nur 100% Zustimmung ist, sondern dass immer so sein wird, dass Leute es ablehnen. Das gehört mit dazu. Das Wort Gottes wird abgelehnt. Sie haben vielleicht den neuen Gemeindebrief schon gelesen, da war ja diese Würdigung halt nicht für Professor Hundemann und da war der letzte Satz halt nicht, sie hören oder sie lassen es. Das ist es nicht. Die einen gehorchen, die anderen lassen es. Das ist die Menschheitsgeschichte. Und das ist nicht nur bei Apostel Paulus so, auch bei Jesus nicht. Die einen haben gesagt, das ist es wirklich. Und die anderen haben gesagt, dafür hängt man ans Kreuz nicht. Das ist diese Ablehnung, die gehört mit dazu. Also das ist bei der Homiletik so, wenn man predigt, wenn man das Wort Gottes weitergibt, nicht, dann wird es Ablehnung geben. Und nicht nur für einen Prediger, der sonntags auf der Kanzel bei Martini steht, sondern auch für euch und für sie. Die Ablehnung gehört mit dazu. Ich kann das immer nur wieder sagen halt nicht. Und manchmal ist es so, dass man fast nur Ablehnung erlebt, nicht, dass die Leute es nicht hören wollen. Lieber das, was uns die anderen erzählen. Ein viertes, das bekennende Wort des Paulus. Und das ist auch so eine ganz starke Stelle, dieser Vers 23. Nicht, denn diese Nacht trat der Engel des Gottes zu mir, dem ich gehöre und dem ich diene. Dem ich gehöre und dem ich diene. Also das ist so ein Halbsatz, der kann man eine ganze Predigt drüber machen. Nicht? Also dem ich gehöre, der Gott, dem ich gehöre und dem ich diene. Und das ist ganz wichtig für die Weitergabe des Wortes Gottes halt, nicht, dass ich immer wieder das klar mache, wenn ich auf die Kanzel gehe, jetzt spreche ich für mich persönlich nicht, wem ich gehöre und wem ich diene. Nicht, dass ich denke, ich muss hier irgendwelche Rechnungen mit der Gemeinde begleichen, nicht? Und da hat mich irgendeiner geärgert aus dem Vorstand oder irgendeiner sonst, oh, jetzt aber sonntags, nicht? Das kann ich ja so gut verpacken, da gibt es Payback-Time, nicht? Da gibt es irgendwas rein. Wem gehöre ich und wem diene ich? Und das nicht nur für meinen Dienst, sondern eben auch als etwas, was wir in die Welt hinein bekennen halt, nicht? Zu sagen, wem gehöre ich und wem diene ich? Das wollen wir alle anderen auch wissen lassen halt, ob die es wissen wollen oder nicht, aber das ist unser Bekenntnis, nicht? Sich immer wieder hinzustellen, und das wirklich zu bekennen vor der Welt. Auch davon ist die Bibel voll. Ich denke mir an Josua 24, nicht auf dem Landtag zu Sichem halt, nicht der Josua, der große Bekenner halt, nicht ich, aber mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Macht ihr, was ihr wollt, nicht? Lauft den fremden Göttern her. Aber wir bringen es auf den Punkt halt, nicht ich, aber mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen halt, nicht? Also das ist ganz wichtig, dieses immer wieder hinzustellen, halt zu sagen, wem gehöre ich und wem diene ich halt, nicht? Für mich selber, und das ist ja so eine Frage für so ein Bekenntnis, dass man sich selber klar wird darüber, was ist Aufgabe, aber auch gegenüber der Welt, dass man denen quasi den Ausweis hinhält und sagt, da gehöre ich hin, das ist mein Platz. Bekennende Wort des Apostel Paulus. Ein fünftes, das tröstende Wort des Paulus. Da sind sie jetzt alle zusammen, diese 266 Leute, und da war eben der Hauptmann mit seinen Soldaten, die dabei waren, da waren also Militärs, da waren Seeleute, da waren sicherlich einige Kaufleute, die unterwegs waren, also die Businessmen der damaligen Zeit halt nicht. Da wären vielleicht auch, Lukas war ja Arzt, eine ganze Menge Leute gewesen halt nicht. Aber alle zusammen machen sie sich jetzt in die Hosen. Wenn es hart auf hart kommt, da hilft weder das Militär, da hilft auch nicht irgendwie ein Kaufmann, sondern dann ist alles vorbei. Nicht? Wenn auf einmal die Sterne nicht mehr leuchten halt nicht, wenn die Wasser ins Boot schlagen halt, dann ist nichts mehr da, nur noch unser Herr und Heiland. Also das hat ja unser Vaterland auch erlebt, nicht? Als 45 alles zu Ende war, nicht? Und auf einmal keine NSDAP mehr da war, ne? Nichts mehr, kein Vaterland und nichts mehr, alles war weg. Auf einmal waren die Kirchen wieder voll, nicht? Weil nichts mehr irgendwie Autorität hatte, keine Partei, keine Gewerkschaft, alle hatten sie versagt. Auf einmal, dann waren sie wieder da und haben gesagt, ja, das Einzige, was bleibt, das ist das Wort Gottes. Und das ist genau das, das tröstende Wort. in der absoluten Niedrigkeit, das kann eben nur der Mann Gottes sagen. Das kann nur derjenige sagen, der in und bei Jesus Christus ist halt, nicht? Der kann sagen, seid unverzagt, nicht? Hat dieses Trostwort. Diesen Trost hat die Welt nicht. Die Welt, die kann vieles besser als wir Christen. Die können die besseren Partys feiern halt, nicht? Und die können auch die illusionärischen Träume haben als wir. Da können die sonst was aufbauen für Luftschlösser. Aber wenn es an die harten Fakten geht, wenn das Leben kaputt geht, wenn das Leben bedroht ist halt, nicht? Wenn die Leute Angst haben, nicht? Dann hört alles auf. Dann kommt wirklich nur noch der Glaube. Fürchtet euch nicht halt, nicht? Seid getrost, nicht? Wir sind Tröster. Weil der Gott, mit dem wir zu tun haben, der Gott allen Trostes ist, wie es einmal heißt im Korintherbrief. Halt, nicht? Der Heilige Geist, den wir haben, der Paraklet, ist der Tröster. Parakaleo heißt Trösten im Griechischen. Der Paraklet ist der Tröster, der Heilige Geist, der Tröster. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, dann sind wir in die Lage versetzt, andere zu trösten. Und das ist auch ganz wichtig. Unsere Botschaft, die wir zu bringen haben, ist die Botschaft des Trostes. Der Tod kann euch nichts anhaben. Halleluja, Christus ist auferstanden. Wenn ihr zu ihm gehört, seid ihr ebenfalls dazu. Und das ist ganz wichtig, dass das auch immer wieder in der Verkündigung rüberkommt. Neben dem klaren Abgrenzen, neben dem prophetischen auch der Weltansagen, wo das Urteil ist. Aber auch, dass die Menschen spüren, wir haben den Trost, den sie nicht haben. Das ist ganz wichtig. Und da haben wir etwas zu bringen, was wirklich ganz, 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 ganz großartig ist. Ich habe jetzt noch eine Begleitung von einer Frau, wo ich außerhalb der Gemeinde eine Beerdigung gemacht habe halt. Und nicht ich, sondern Christus konnte sie erreichen halt, nicht? In dem Trost, und die Frau hat mir das auch so gesagt, da ist nichts anderes mehr. Ich kann mich jetzt an nichts mehr festhalten, ich will mich an nichts mehr anders festhalten, nicht? Als daran, dass das wirklich stimmt, was sie gesagt haben. Da ist nichts mehr. Wenn der Mann tot ist, Ende aus, halt nicht zu sagen, da hilft nichts mehr, da kann ich mir die Bildchen angucken oder sonst irgendwas halt nicht, das macht das Leid umso schwerer halt nicht, aber da hilft nichts mehr, da ist kein Trost, nur Jesus Christus halt nicht. Und diesen Trost bringt eben der Apostel Paulus, seid unverzagt nicht. Und das dürfen wir nicht nur anderen sagen, sondern das darf ich euch auch heute Abend sagen halt nicht. Vielleicht ist euer Boot ja momentan in so einer schweren Lebenssituation halt nicht, vielleicht seid ihr in schwere Wasser gekommen halt nicht, seid unverzagt. Der Herr lässt euch nicht untergehen. Ein sechstes, das bevollmächtigte Wort des Paulus. Auch das ist etwas ganz Wichtiges zu sagen, wenn der Paulus Menschen gegenübertritt und ihnen sagt halt nicht, seid unverzagt, also wenn er das so tröstend sagt, dann hat er seine Vollmacht nicht aus sich selber heraus, sondern er ist Botschafter an Christi Stadt. Er ist Botschafter an Christi Stadt, nicht? Hier heißt es, denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich liebe und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit mir fahren. Er ist bevollmächtigt halt. Das ist was ganz Wichtiges. Das ist wichtig auch für mein Amt, das ich ausübe halt, nicht? Also ich bin nicht bevollmächtigt, weil irgendein Pastor, der Schriftführer dieser Landeskirche gesagt hat, du darfst hier predigen. Oder weil der Konvent dieser Gemeinde gesagt hat, wir wählen den Pastor Latzelmar zu unserem Pastor halt, nicht? Das sind alles Äußerlichkeiten. Und das ist letztlich nicht die Sache, für die ich da auf der Kanzel stehe. Ich stehe auf der Kanzel, weil ich von Gott bevollmächtigt bin. So bin ich es auch gefragt worden bei meiner Einführung. Sind Sie davon überzeugt, nicht? Das steht in unserer Gemeindeordnung, dass Gott Sie an diese Stelle berufen hat. Zack, dann muss der Pastor Ja sagen. Genau das ist auch richtig, nicht? Wir sind hineingestellt in ein Amt. Und das ist immer ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass der Pastor immer im Gegenüber zur Gemeinde steht halt, nicht? Ich soll euch trösten, ich soll für euch da sein, euch das Wort Gottes sagen. Aber ich bin nicht dafür da, zu sagen, dass ich alles möglich mache, damit ihr mich möglichst gerne habt, nicht? Und so, das darf auch dabei sein. Und wir wollen auch miteinander gehen und wir wollen uns auch gerne haben. Aber das darf nicht Sinn und Zweck meiner Aufgabe sein, sondern ich muss immer wieder sehen, als Pastor, ich bin jemand anderem verpflichtet. Ich bin bevollmächtigt, ich bin Botschafter für Jesus Christus und darf und muss für ihn tätig sein. Deshalb ist man manchmal auch mit der Gemeinde konfrontativ halt, nicht? In meiner alten Gemeinde, wo ich am Sonntag gewesen bin, da habe ich mit dem Pastor, die haben einen super neuen Pastor, der ist Erweckung. Was in meiner alten Gemeinde passiert, die bauen jetzt die Kirche an, nicht? Die Kirche ist zu klein. Also ich kenne in den Landeskirchen keine Kirche, ich weiß, was sie alles zumachen, aber dass da in meiner alten Gemeinde weiter Erweckung ist, Halleluja. Aber die haben ein gewisses finanzielles Problem gehabt, oder haben das. Die bauen, aber die haben die Summe noch nicht erwirtschaftet. Und mein Nachfolger, der hat nicht gesagt, so mach mal was, sondern ich habe ihn gefragt, wie sieht es denn aus? Am Sonntag haben die nochmal richtig einen von mir geknallt bekommen. Das weiß ich, hat ihnen nicht gefallen, weil ich gesagt habe, ich kenne euch ja alle. Ich kenne euch alle, wie ihr hier sitzt und ich weiß auch, was ihr verdient und ich weiß, was ihr gespart habt. Ich sage, das kann nicht sein, dass wir hier bauen oder ihr hier baut, nicht, und das Geld noch nicht da ist. Ne? Das war natürlich so ein bisschen Essig in Wein gegossen halt, aber ich habe da auch lange drum gebetet, aber das hatte gepasst, das ist gar kein Thema. Und ich komme ja nicht dahin, ich habe mich gefreut am Sonntag, das ist toll, wenn man in die alte Gemeinde kommt, das ist super, ganz prima. Ich weiß aber ganz genau, ich habe auch gesehen, wie die Gesichter alle betrüppelt wurden, aber das ist einfach so, das war nicht um die Leute zu, sondern ich muss ihnen ja sagen, was ist dran, nicht? Und wenn es so ist, da muss sich jeder, der dem Schuh passt, der muss ihn sich auch anziehen halt. Nicht? Das ist eben zu sagen, halt Bevollmächtigung zu sagen. Es geht nicht darum zu sagen, wir machen uns hier lieb Kind mit der Welt oder auch mit der Gemeinde, sondern zu sagen, immer wieder Rückbindung an Jesus. Und das nicht nur für den Pastor, sondern eben auch für jeden, der das Wort Gottes weitergeht. Nicht, nicht das Wort Gottes weitersagen, um zu, damit ich gerne gemocht werde, sondern weil der Herr mir was gibt und deshalb muss ich es so ausstreuen. Und ein letztes, das offenbarende Wort des Paulus halt. Nicht? Dieselbe Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, halt, diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Der Paulus bekommt hier eine Offenbarung. Er bekommt eben offenbart, was dran ist, wie es weitergeht. Und so ist es im Glauben. Der Glauben ist keine Vernunftssache. Zum Glauben kann ich nicht kommen, weil ich irgendwas erkannt habe, wie eine mathematische Gleichung, 4 mal 4 ist 16, sondern Gott muss sich mir offenbaren. Er muss sich mir offenbaren. Und das gilt für alles im Glauben. Wenn ich zum Glauben komme, also dass einer zu Jesus Christus findet, ist ein reines Geschenk unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus halt nicht, dass er sich ihm offenbart. Das geht nicht über den Verstand. Und so letztlich ist es auch in der Predigt, in der Weitergabe des Wortes Gottes. Ich kann mir 1000 Dinge ausdenken, ich kann 1000 irgendwelche Dinge finden, die ich in theologischen Richtigkeiten weitersage halt nicht, aber damit kann ich letztlich niemanden ansprechen. Wenn ich predige, wenn ich Wort Gottes weitersage, dann bedarf es der Offenbarung durch den Heiligen Geist. Dann bedarf es dessen, dass Gott meinen Mund benutzt. Das sagt Jesus auch, er verheißt das halt nicht. Wenn ihr eines Tages in die Verhöre kommt, macht euch keine Gedanken, was ihr sagen werdet, was ihr antworten werdet, sondern ich werde bei euch sein. Mein Geist wird euch führen halt nicht. Das ist der Punkt. Und das recht natürlich auf der Kanzel. Ich bete ja immer auch Stereotyp. Ich bete immer wieder um die Führung des Heiligen Geistes. Ich bete immer wieder, dass Gott, ich habe immer diese Standardfloskel halt nicht zu sagen, segne Rede und hören dann des heiligen und lebendigen Wortes halt nicht. Das ist keine Frage von mir. Ich bin nur Werkzeug. Es ist Gott selber, der mir etwas offenbaren muss, sei es in der Vorbereitung oder im Vollzug der Predigt, dass das, was ich weitergeben kann, für euch das wird, was es ist, Wort Gottes. Und das ist manchmal ganz spannend, wenn man kriegt, wenn Leute zu einem kommen und man denkt selber, du liebe Zeit, was hast du denn heute gepredigt, an dem Punkt bist du ja ganz woanders abgeschweift, dann kommt einer und sagt, wunderbar, das ist das, was ich hören muss. Oder beklagt sich auch nicht. Also wie konnten Sie das denn? Woher wissen Sie das? Hat meine Frau angerufen oder sowas? Dann merkt man, das ist eben zu sagen, das hat Gott gegeben. Und das ist ganz wichtig. Und das ist ganz wichtig, auch wenn man spricht halt, nicht, wenn wir in Christus gegründet sind, nicht, dann offenbart uns letztlich der Geist auch das, was wir zu tun haben, ganz so wie es bei dem Paulus gewesen ist in dieser Geschichte. Wenn der Mann Gottes spricht, ein homiletisches Kleinod halt, also mich hatte das ganz besonders angesprochen und deshalb habe ich das so mitgebracht. Ja, wir haben 2 Minuten nach 8:30, ganz hat die Punktlandung nicht geklappt. Ich darf mich von denen verabschieden, die uns über Telefon und über Internet zugeschaltet sind. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, seien Sie dem Herrn Jesus anbefohlen. Übrigens, ach so, das Hinweis für unsere Telefonhörer. Nächsten Mittwoch, ganz, ganz spannende Sache, da kommt der Dr. Bayer heißt er, glaube ich, vom Christlichen Hilfsbund und er berichtet über Syrien. Also es geht nicht weiter mit unserer Reihe über Apostel Paulus, sondern es geht um die Lage der Christen in Syrien. Also ganz spannende, wichtige Sache, da wird es nächste Woche drum gehen. Jetzt aber noch alles Gute, Gott befohlen, seien Sie Jesus anbefohlen.